Wie eingangs erwähnt, wird heute Morgen Jakob Thiessen das Wort an uns richten. Die Überschrift lautet Gabe, Aufgabe und Segen des Dienens. Textgrundlage hierfür sind mehrere Bibelstellen. Zum einen Römer 12, die Verse 3 bis 8, dann 1. Korinther Kapitel 4, Vers 1 und auch 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 4 bis 6. Und Kapitel 12, die Verse 4 bis 6, wollen wir gerade noch gemeinsam lesen. 1. Korinther, Kapitel 12, die Verse 4 bis 6. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten, und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Soweit das Wort Gottes. Bevor ich nun Jakob das Wort übergebe, singen wir noch als Übergang ein Lied.
Begrüße euch herzlich heute Morgen. Schön, unter euch zu sein und ja, das Wort Gottes weitergeben zu dürfen. Das ist ja das Schönste und noch schöner, wenn wir es dann auch im Leben umsetzen, damit der Segen eben auf uns zurückfallen kann und natürlich auf andere. Wie immer noch kurz der Hinweis auf den Büchertisch, sind auch ein paar neue Bücher dabei, tatsächlich zum Beispiel der Matthäusband. Meine Einleitung ins Neue Testament, die Ende Januar erschienen ist, zum Beispiel, und ein Buch über die Endzeit, das allerdings nicht von mir allein geschrieben worden ist, sondern von verschiedenen Autoren gerade unlängst erschienen ist. Das Geld darf man einfach in die Schachtel legen. Und die SDA-Perspektive natürlich ist dabei. Wir sind dankbar, wenn ihr für unsere Arbeit betet, die immer auch wie alle geistliche Arbeit angefochtene Arbeit ist. Und da den richtigen Weg zu gehen, weder links noch rechts vom Wort Gottes abzuweichen, wie die Bibel das verlangt, ist vielleicht nicht immer ganz einfach für uns, aber Gott möge uns da immer wieder Gnade schenken. Lese uns noch aus Römer 6, vielen Dank, Josia, sonst Römer 12, 1. Korinther 12, Römer 12, kann man sich leicht merken. Da haben wir Parallelen in diesen zwei Texten. Es geht um die Gemeinde als Leib Christi, natürlich im 1. Korinther 12 ausführlicher, hier aber auch um den Dienst. Ich lese ab Vers 1 bis 8. Römer 12, 1 bis 8. Ich ermahne euch nun, Brüder, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig mit dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Verstandes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist oder wörtlich etwa gesund von sich denke, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber miteinander, voneinander Glieder. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst uns sie gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, sei Dienst zum Dienen, im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Mahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Soweit der Text aus Römer 12. Lasst uns kurz beten. Ja, Jesus, so stärke uns innerlich mit deinem Geist, dass wir dienen, dass wir deinen Segen weitergeben, ja, und selbst so auch deinen Segen erleben, indem wir ihn weitergeben, vervielfältigen. Schenke du uns Gnade und festige du uns. Herr, lass uns erkennen, welches deine Aufgaben für uns sind und bestärke uns darin. Amen. Das Thema wurde erwähnt, Gabe, Aufgabe und Segen des Dienens mit folgender Gliederung. Erstens, zum Dienen befähigt. Zweitens, worum geht es? Frage. Drittens, der Segen des Dienens. Frage ist, wofür leben wir als Christen in dieser Welt? Das ist ja am besten, wenn wir uns bekehren, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir Heilsgewissheit empfangen, dass wir sofort sterben. Denn dann sind wir im Himmel. Es wäre doch viel besser. Offenbar hat Gott einen anderen Weg. Er lässt uns normalerweise nicht gleich sterben, wenn wir zum Glauben gefunden haben. Das heißt, wir haben hier eine Aufgabe. Und die Frage ist ja, was wäre die Welt ohne Christen, ohne bibelgläubige Christen, die das Wort Gottes, die Gott, die Jesus leuchten lassen in dieser Welt. Also haben wir eine Aufgabe, und zwar Jesus leuchten zu lassen, sein Wort leuchten zu lassen. Und das nicht primär durch Predigten auch, aber primär durchs Dienen. Dadurch verweisen wir auf Gott, indem wir dienen. Zum Ersten, zum Dienen befähigt. Wir haben vom Dienst gelesen und von den Gnadengaben und von den Wirkungen. Im 1. Korinther 12, 3 bis 6, 4 bis 6. Es ist interessant, wie Paulus hier diese verschiedenen Aspekte des Dienens in der Gemeinde auf die Trinität Gottes, auf die Dreieinigkeit Gottes zurückführt. Ein Vater, ein Sohn, ein Geist. Ein Dienst, verschiedene Gnadengaben, verschiedene Dienste, verschiedene Wirkungen, aber alles begründet in dem einen dreieinigen Gott. Wir sehen die Vielfalt oder umgekehrt die Einheiten der Vielfalt oder die Vielfalt in der Einheit hat ihre Begründung in Gott. Darum soll es gehen. Und dann führt Paulus weiter aus ab Vers 12 und 13 im selben Kapitel, wie der Leib viele Glieder hat und doch nur ein Leib ist, so auch der Christus. Mit anderen Worten, wir als Gemeinde sind Leib Christi und Christus als Haupt zusammenbilden den Christus. Und Vers 13, wir sind alle durch einen Geist in den einen Leib hineingetaucht worden. Das heißt dann meistens die Übersetzung getauft auf den einen Geist, so kann man auch übersetzen, aber wörtlich heißt es hineingetaucht in den Leib, bei der inneren Erneuerung. Das heißt, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind von Natur aus, und wenn wir erkennen, dass Jesus Christus genau darum gekommen ist, um Sünder zu retten, um sein Leben hinzugeben am Kreuz, damit Menschen mit Gott Frieden bekommen können, damit Menschen Vergebung empfangen von allen Sünden, wenn wir das erkennen und annehmen, dann werden auch wir durch den Heiligen Geist innerlich wiedergeboren, erneuert in der Beziehung zu Gott und damit in den Leib Christi hineingetaucht. Und damit auch befähigt zum Dienst. Paulus spricht von Gnadengaben. Auf Griechisch heißt Charismata. Was ist da, was bedeutet das? Also ein Charisma ist nichts anderes als die Auswirkung der Charis, und die Charis ist die Gnade Gottes. Charis wird allgemein mit Gnade übersetzt. Das heißt, eine Gnadengabe ist nichts anderes als die Auswirkung der Gnade Gottes. Was ist Gnade Gottes? Gottes Gnade zeigt sich besonders und vor allem darin, dass er seinen Sohn Jesus für uns hingegeben hat, am Kreuz, ohne dass wir es verdient hätten. Wenn Paulus von Gnadengaben spricht, dann spricht er zuerst von der Rechtfertigung. Römer 5, Vers 16 zum Beispiel. Die Rechtfertigung in Jesus Christus ist eine Gnadengabe. Römer 6, 23. Das ewige Leben ist eine Gnadengabe Gottes. Der Sünde Lohn, oder auf heißende Übersetzung Sold, ist der Tod. Der Sünde Lohn, die Sünde bezahlt gerecht, wenn man so will, mit dem Tod. Und dann könnte man schlussfolgern, okay, die Gabe für gute Werke ist ewiges Leben. Wenn der Sünde Lohn der Tod ist, gute Werke ist das Gegenteil, ewiges Leben. Aber genau nicht so, sondern es ist Gottes Gnadengabe, weil wir durch unsere Werke die Sünden ja nicht überbieten können. Das heißt, die Sünden verurteilen uns trotzdem vor Gott. Und das konnte nur einer tun, nämlich Jesus, die Sünde in seinem Leib zu verurteilen am Kreuz und somit aufzuheben, Satan zu verurteilen. Und das ist die erste größte Gnadengabe, die wir empfangen können, nämlich Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Und dann haben wir auch verschiedene andere Gnadengaben im Plural, das heißt Dienstfähigkeiten. Und wenn Paulus hier von Gnadengaben spricht, dann bringt er damit vor allem zum Ausdruck, dass die Dienstfähigkeiten, die wir haben, nicht auf unsere Geistlichkeit zurückgehen oder zurückzuführen sind, sondern eben eine Gnadengabe Gottes sind, ein Geschenk, das wir empfangen zum Dienen. Das heißt mit anderen Worten, wenn du eine gewisse Dienstfähigkeit hast, erkennt man nicht automatisch daran, wie geistlich du bist. Vielmehr an der Liebe sehen wir, ob wir geistlich sind oder nicht. Denn die Dienstfähigkeiten hat Gott uns verschieden geschenkt zum Dienen, damit wir einander dienen, und es braucht eben da sehr unterschiedliche Gaben. Paulus schreibt im 1. Korinther 12, Vers 11, der Geist hat die Gnadengaben zugeteilt, nicht nach meinem Wunsch, nach meinem Verlangen, nach meinen Gebeten, sondern wie er, so kann man wörtlich übersetzen, beschlossen hat oder wie er beschließt. Das heißt, er weiß besser als ich, was die Gemeinde braucht. Er weiß besser, der Heilige Geist. Geht von Gott aus, nicht von mir. Auch nachher in Vers 17 lesen wir, dass Gott uns eingefügt hat als Glieder des Leibes, wie er wollte. Wie er wollte. Und nach seinem Willen hat er den Leib wörtlich in Vers 24, dann 25 zusammengemischt, damit er gut funktionieren kann. Und diese Gaben sind uns alle geschenkt worden zum Dienst. Paulus nennt hier einige im Korintherbrief oder im Römerbrief. Paulus erwähnt jeweils andere Gnadengaben, je nach Situation der Gemeinde. Und nicht jede Gemeinde braucht unbedingt in jeder Hinsicht die gleichen Fähigkeiten. Unterschiedliche. Das heißt, wenn hier verschiedene Gnadengaben bezeichnet werden, dann heißt nicht, es gibt keine anderen. Es gibt auch Gnadengaben, die nicht aufgeführt werden zum Dienen. Alles, was wir haben zum Dienen, das ist eine Gnadengabe, damit die Gemeinde Jesu erbaut wird. Hier ist vom prophetischen Reden wird hier gesprochen, also die Übersetzung Weissagung, man denkt dann eher an Vorhersagen, aber das prophetische Reden ist viel breiter gemeint, das zeugnishafte Reden über Gott, die Diakonie, die Lehre, die Ermahnung, die finanzielle Unterstützung, die Barmherzigkeit, das Wort der Erkenntnis, Wunderwirkungen, der Glaube, Sprachenreden und die Übersetzung von Sprachen und so weiter. Hilfeleistung, Leitungsaufgaben, evangelistische Aufgabe und der Hirtendienst. Das sind einige Gnadengaben, die in den Paulusbriefen genannt werden. Nun, wann bekommen wir diese Gnadengaben? Gott hat einen Plan mit uns gehabt, schon bevor wir geboren wurden. So sagt uns das die Bibel, mit jedem. Das heißt, Gott befähigt uns schon vor der Geburt nach seinem Plan. Mit anderen Worten, nicht alle Gnadengaben bekommen wir dann, wenn wir Christ werden, sondern viele haben wir schon. Zum Beispiel mein Denken ist eine Gnadengabe Gottes. Wenn ich Lehrer bin, biblischer Lehrer, dann sollte ich ja auch denken. Auch das ist eine Gnadengabe Gottes. Und normalerweise haben wir den Verstand schon vorher bekommen, bevor wir Christ wurden. Nur wir denken falsch. Als Menschen ohne Gott denken wir falsch. Das ist, was Paulus sehr deutlich sagt. Unser Denken ist verfinstert. Das heißt dann nicht, als Christen schalten wir nur das Denken aus, dann lassen wir uns nur vom Heiligen Geist leiten, sondern als Christen lassen wir unser Denken, so steht es in Römer 12, 2, erneuern, damit wir richtig denken, von der Bibel her, von Gott her. Das heißt umgekehrt auch, wenn ich Christ werde, sind meine Fähigkeiten nicht schon alle vollkommen da. Ich muss nur noch umsetzen. Sondern das heißt auch, ich muss manchmal mich anleiten lassen, ich muss lernen, ich muss üben, wie ein Musiker. Nicht, Matthias? Muss man erstmal üben, üben. Die meisten haben es nicht einfach über Nacht, sondern, ja. Und heißt auch nicht, dass man nachher fehlerlos ist, dass man keine Fehler macht. Auch das gehört dazu, dass wir mal Fehler machen im Dienst. Aber wir sind befähigt. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, wenn Gott neue Aufgaben schenkt oder uns neue Aufgaben führt, schenkt er auch neue Fähigkeiten, die man vorher noch gar nicht entdeckt hatte. Gott schenkt neue Fähigkeiten, die wir vorher möglicherweise noch gar nicht, zumindest in dem Ausmaß, entdeckt hatten, damit wir diese Aufgaben auch tun können. Nicht in dem Sinn, dass wir dann nicht mal auf andere angewiesen sind. Ich brauche dringend die Ergänzung von anderen. Aber Gott weiß, warum er mich genau in diese Aufgabe gestellt hat. Zweitens. Worum geht es? Paulus schreibt in 1. Korinther 4 am Anfang, Vers 1 und 2, dafür halte man uns. Nämlich als, das ist meine Übersetzung, als Handlanger Gottes. Es gibt verschiedene Wörter, die mit Diener übersetzt werden. Hier ist ein Wort gebraucht, das heißt so viel wie Handlanger oder Laufbursche. Was macht ein Handlanger? Er macht das, was man sagt, dass er machen soll. Er führt diese Befehle aus. Aber Paulus sagt nicht nur als Handlanger, sondern auch als Hausverwalter. Einem Hausverwalter ist etwas anvertraut worden. Und er soll darin verantwortlich sein. Paulus spricht also von Gnadengaben, während die Korinther von geistlichen Gaben oder geistlichen Dingen gesprochen haben. So sehen wir es in 1. Korinther 12, Vers 1 und Kapitel 14, Vers 1 und auch anderswo erscheint der Begriff. Das heißt, die gewisse Leute in der Gemeinde von Korinth meinten, wenn sie bestimmte Fähigkeiten hätten oder hatten, dass sie dadurch zum Ausdruck brachten, dass sie besonders geistlich sind. Zum Beispiel das sogenannte Zungenreden. Wie das damals in den Mysterienkulten, besonders im Dionysos-Kult, praktiziert wurde, da hat man in Anführungszeichen in Engelssprachen gebetet. Und wenn ich in Engelssprache bete, ist das natürlich eine Bestätigung, dass ich der Gottheit nahe bin, weil ich ja in Engelssprachen rede. Das war die Idee dahinter. Und einzelne von Korinth haben das so offensichtlich übernommen und meinten dadurch besonders geistlich zu sein. Was sagt Paulus ihnen? Schon Kapitel 3. Ihr seid nicht geistlich, sondern fleischlich. Da bei euch Streit und Eifersucht, und wenn das vorhanden ist, seid ihr nicht geistlich, sondern fleischlich. Und es ist kein Zufall, dass wir im 1. Korinther Kapitel 13 das sogenannte Hohelied der Liebe haben, zwischen zwei Kapiteln, in denen es um die Geistesgaben geht. Denn die Liebe zeigt, wie geistlich wir sind. Die Liebe ist nach Galater 5, 22 die erste Frucht des Geistes. Anhand der Liebe wird erkennbar, ob wir wirklich geistlich denken. Nicht anhand von gewissen Fähigkeiten und schon gar nicht vom sogenannten Zungenreden. Paulus korrigiert diese Leute und erklärt, worum es geht. Nämlich es geht darum, dass alle erbaut werden, und das heißt in Bezug auf das Reden in fremdartigen Sprachen, dass alles auch übersetzt wird, verstanden wird. Und ich sehe jetzt in Apostelgeschichte 2 bei diesem Sprachenreden eine gewisse Umkehrung vom Turmbau zu Babel. Dort sprachen sie plötzlich in sehr verschiedenen Sprachen und wurden auseinandergetrieben. Und nun zeigt der Heilige Geist, das Evangelium gehört allen Nationen. Und alle verstanden. Egal wo sie herkamen, plötzlich haben alle verstanden. Ob es ein Sprachwunder war oder ein Hörwunder, ist nicht so entscheidend. Also es kann ja sein, dass du Deutsch sprichst und ich Spanisch verstehe oder wie auch immer. Könnte ja sein. Gott könnte das Wunder tun, aber diese Jünger haben auch die verschiedenen Sprachen gesprochen. Persisch und was immer. Plötzlich haben sie verstanden und sie haben sich bekehrt. 3000 in einem Tag. 3000. Darum geht's. Dass Menschen das Evangelium verstehen und dass wir das im Leben umsetzen und dienen. Es geht also um den Dienst, und da sagst du vielleicht, ja, ich bin aber schlecht begabt. Du erkennst keine Gabe. Dann kann ich dir sagen, du bist eine Gabe. Für die Gemeinde, als Person, mit deinem Denken, mit deinen Fähigkeiten, als Person bist du eine Gabe für die Gemeinde Jesu. Hast du eine Gabe? Du bist eine Gabe. Paulus macht hier ein Wortspiel in Kapitel Römer 12, Vers 3, ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, damit das auch klar zum Ausdruck kommt. Niemand soll zu hoch von sich denken, sondern bedacht oder denken, so zu denken, dass man gesund von sich denke. Was heißt gesund über sich selbst denken? Gesund über sich selbst denken heißt hier, so von mir zu denken, wie mich Gott befähigt hat. Wie mich Gott begabt hat. Mit anderen Worten, wenn ich sage, ich habe keine Fähigkeiten zum Dienen, denke ich nicht gesund über mich. Ist auch keine echte Demut, sondern ich halte zu sehr an mir fest, statt demütig loszulassen und sagen, Gott, du hast mich befähigt zum Dienst. Wenn ich stolz bin auf meine Fähigkeiten, denke ich nicht gesund über mich. Paulus sagt, was hast du, das du nicht empfangen hast? Und warum seid ihr aufgeblasen für das, was ihr empfangen habt? 1. Korinther 4, Vers 7. Wenn es doch nur Gabe Gottes ist, habe ich keinen Grund, aufgeblasen zu sein. Wie erkennen wir unsere Gaben? Indem wir anfangen zu dienen. Und ich bin überzeugt, jeder von uns wird sehen und erkennen, dass er dienen kann. Oder dass sie dienen kann, wenn man anfängt zu dienen. Dann sehen wir, dass Gott uns Fähigkeiten geschenkt hat. Also das heißt mit anderen Worten, indem wir dienen, werden wir unsere Gaben erkennen. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der Segen des Dienens. Jesus sagt in Matthäus 25, ab Vers 25 oder auch in Markus 10, ab Vers 42, ihr wisst, dass die, welche als Herrscher der Heiden gelten, sie beherrschen und dass ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein, und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ein kleiner Unterschied, schwachlich vom Klang her, zu dienen, um bedient zu werden, heißt im Griechischen diakonetenai, und zu dienen heißt diakonesai, also fast gleich. Aber inhaltlich ein riesiger Unterschied, ob ich bedient werden will oder ob ich dienen möchte. Oder verstehen wir einen Unterschied? Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied. Bin überzeugt. Und auch von der Haltung her ist ein Riesenunterschied. Man sich nur darum kümmert, dass ich vernachlässigt werde, dass man mich zu wenig beachtet, dass ich zu wenig wert bin. Und wir kennen wahrscheinlich alle solche Leute, die machen sich das Leben schwer. Es wird halt nicht besser nachher. Das ist das Problem. Es wird nicht besser. In Epheser 2, Abvers 8 bis 10 lesen wir, dass wir gerettet worden sind, nicht aus Gnaden, Werken, sondern allein aus Gnaden, damit wir uns nicht rühmen. Und dann Vers 10, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Das ist das Ziel der Erlösung. Dass wir in den guten Werken, die Gott schon längst vorbereitet hat, wandeln, leben, darin leben, in diesem sogenannten, ich sag mal, in diesem Rosengarten, den Gott vorbereitet hat, dass wir die Rosen pflegen und so weiter. Gott hatte einst Israel aus Ägypten geführt in das verheißene Land, damit sie ihm dort in dem Land Israel dienen sollten. So lesen wir das im Psalm 105 zum Beispiel, 44, 45 oder in der Apostelgeschichte, in der Stephanusrede, Kapitel 7, Vers 7. Gott hat also die Israeliten erlöst, in das Land Israel geführt, damit sie ihm dort dienen sollten. Leider sind sie immer wieder abgewichen und in ihrem Herzen nach Ägypten zurückgekehrt. Sie sollten Gott dort verherrlichen. Gott zu dienen hat mit Selbstverleugnung zu tun. Das sagt Jesus: Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Das können wir nur dann tun, wenn wir wissen, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind, wie wertvoll unser Dienst ist. Können wir das tun, und dann schenkt er uns auch die Kraft, das Kreuz auf sich zu nehmen. Aber Jesus verheißt auch den Segen davon. Niemand, der Vater und Mutter und alles verlassen hat, Haus und so weiter, und es nicht vielfältig wieder empfangen wird. Hier und danach das ewige Leben bei Gott. Ja, das war für mich ein Trost, als ich mich vorbereitet habe, um von Südamerika in die Schweiz zu kommen zum Studium der Theologie, und nicht wusste, wie soll ich es finanzieren und so weiter und so fort. Noch nie in Europa gewesen. Und ich wusste, die Schweiz ist teuer. So viel wusste ich. Aber ich wusste auch, Gott hat mich berufen, er hat mir diese Verheißung gegeben. Und er hat mich nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt: Darum sollt ihr euch nicht Sorgen machen. Das heißt, wir lassen uns los und halten an Gott fest. Wir müssen uns nicht Sorgen machen, Gott sorgt für uns. Auch Petrus betont das im 1. Petrus 5, Vers 6, ab Vers 5 oder 6 und 7, wo es wörtlich heißt: So demütig euch unter die alles beherrschende Hand Gottes. Und dann kommt kein Befehl, wie meistens in Übersetzungen steht, sondern eine Schlussfolgerung: Indem ihr die ganze Sorge auf ihn werft. Das heißt, das ist kein Befehl im griechischen Text, dass wir die Sorgen werfen sollen, sondern dass wir uns demütigen sollen. Und wenn wir uns demütigen, dann werfen wir die Sorge weg. Das heißt, wir halten nicht dran fest. Ich lasse los vor Gott. Vor Gottes starker Hand, die einst Israel nicht nur aus Ägypten befreit hat, sondern die Israel auch durchs Rote Meer trocken geführt hat und dann später ins verheißene Land. Das ist genau diese starke Hand, von der Petrus hier spricht. Johannes der Täufer sagt eins: Er, Jesus, muss wachsen, ich muss abnehmen. Das heißt, er muss wichtiger werden, ich muss geringer werden. Mitten seiner Karriere sagt er das. Jung, rund 30. Aber weiß, Gott hat einen Plan mit mir, und den zu erfüllen, das ist meine Freude. Nicht mehr und nicht weniger. Und es geht schlussendlich nicht um mich. Es geht darum, dass Jesus verherrlicht wird mit meinem Dienst. Und ich bin überzeugt, das wird Segen bringen. Jesus sagt auch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist der Segen für uns und für andere. Das heißt, der Dienst, den wir weitergeben, womit wir den Segen weitergeben, fällt auf uns zurück. Und wir sind dankbar und zufrieden. Ja, damit komme ich zum Schluss. Gabe, Aufgabe und Segen des Dienens. Wir sind zum Dienen befähigt, eigentlich von Natur aus. Das heißt, wir sind keine Naturerfindung, sondern wir sind ein Geschöpf Gottes, von der Schöpfung aus, aber vor allem durch die Neuschöpfung. Durch den Heiligen Geist werden wir befähigt zum Dienen. Und es geht nicht darum, dass wir uns geistlich verwirklichen, dass wir uns geistlich bestätigen, dass ich was wert bin, sondern weil wir etwas wert sind, weil wir erlöst sind, geht es um den Dienst. Paulus spricht von Gnadengaben, das heißt von Fähigkeiten, die wir bekommen haben. Zentral ist dabei die Liebe, dass wir in Liebe anfangen zu dienen. Und wenn wir das tun, werden wir erkennen, wir sind befähigt. Und wir werden den Segen erleben und wir dürfen den Segen weitergeben. Auf dieser Welt, die ja nicht immer nur rosig ist, auch gerade heute nicht, wo es so viele Schattenseiten gibt, sollen wir uns als Christen das Leben nicht noch schwerer machen, als es eh schon ist, sondern einander dienen. Ich möchte da auch noch betonen, es geht nicht darum, dass wir die Bibel vernachlässigen, sondern gerade auf dem Fundament der Bibel sind wir berufen, in Demut einander zu dienen, die Füße zu waschen statt Köpfe. Das ist doch ein gutes Motiv, Füße zu waschen statt Köpfe. Johannes 13, lasst uns beten. Ja, Herr Jesus, so danke ich dir ganz herzlich für diese große Gnade, die du uns geschenkt hast, Jesus. Danke, himmlischer Vater, für das ewige Leben, ja, für das irdische Leben, das wir dienen dürfen. So segne die Gemeinde hier vor Ort und schenk Kraft und Weisheit, Demut und Nachfolge. Ja, dass dein Segen hier auch weitergegeben werden kann und dass alle dein Durchtragen auch erfahren. Amen.